herzlich willkommen zur Folge Nummer 162 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und muss eigentlich direkt korrigieren, wenn es am Anfang immer so schön heißt, deine wöchentliche Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit. Naja, das stimmt wohl nicht mehr so ganz, denn letzte Woche ist die Episode leider ausgefallen und zwar im Wesentlichen aus zwei Gründen. Den einen werdet ihr später noch im Laufe der Episode erfahren, aber den anderen kann ich euch jetzt schon präsentieren, denn ich war ein wenig unpässlich am vergangenen Donnerstag zeitmäßig und am Freitag dann gesundheitlich aus persönlichen Gründen. Das ist inzwischen auch wieder alles in Ordnung. Ich bin fit, ich bin gesund, ich bin wieder bei besten Kräften. Und das Ganze ist sogar so weit in Ordnung, dass ich am Montag im Training mal wieder Trainer sein durfte und eines der seltenen Gefühle erlebt habe, nämlich das Gefühl, es hört mal wieder jemand auf mich. Ja, du machst eine Ansage und dann geht's auch los. Hat man ja in der Regel nicht so oft. Und das Ganze hieß dann am Montag im Schwimmbecken Active Coaching oder, naja, wenn man selber mitschwimmt, die eigene Medizin zu schlucken, nämlich das selber zu performen, was man dann dort auch seinen Schwimmkolleginnen und Kollegen mit auf den Weg gibt. Und das Schöne war eigentlich auch dabei, dass ich da auf dem Weg in die Schwimmhalle mal wieder ein bisschen wühlen durfte, nämlich im Aufgabenarchiv auf der Swimcast Homepage. Dort gibt es noch die Aufgabe der Woche, mit der wir hier vor einigen Jahren mal angefangen haben und die eigentlich sehr, sehr schön war, die vielleicht auch mal wiederbelebt werden könnte. Und das hat auf jeden Fall ein paar schöne Perlen hervorgebracht. Unter anderem auch die Lagen über Lagen, wo es darum ging, diese 100, 200, 400 Meter Lagen bestehen ja aus vier verschiedenen Lagen. Das heißt, das Ganze kann man in 24 verschiedenen Varianten schwimmen und dann kann man sich seine Serie der Wahl aussuchen, ob man vielleicht 24 mal 100, 24 mal 200 oder die ganz mutigen 24 mal 400 Meter Lagen schwimmt und zwar in jeder Version, die möglich ist, einmal. Wir haben davon am Montag nur in Anführungsstrichen 6 gemacht, denn am Ende sollte es noch ein bisschen stumpfer werden, denn die 4,5 Kilometer schaffen sich ja nicht von selbst in den 100 Minuten und dann standen noch 6 mal 400 Kraul auf dem Plan mit Arme, mit Pedals, mit Poolkick, mit ganze Lage inklusive Krämpfe im Trizeps, mal was Neues. Auch in meinem Alter sammelt man immer wieder noch neue Erfahrungen und so war das zusammen mit Sprints und Atemaufgaben und ein bisschen Beine ein großer Kessel Buntes, der so einen Blick in die Vergangenheit geworfen hat und eigentlich auch ziemlich viel Spaß gemacht hat, das Ganze dort mal wieder zu verkaufen. Soweit so schön aus dem eigenen Schwimmbecken. Was erwartet uns heute in dieser Episode? Zuallererst mal können wir festhalten, das Olympiateam des Deutschen Schwimmverbandes ist komplett. Denn in dieser Woche hat der Deutsche Olympische Sportbund auch der Nominierung von Nicole Meyer zugestimmt, die ja im ersten Durchgang noch aus formalen Gründen abgelehnt worden war, beziehungsweise nicht bestätigt worden war, abgelehnt glaube ich nicht, das wäre nochmal was anderes, aber einfach nicht bestätigt wurde, das ist jetzt im Anschluss an die Europameisterschaften in Belgrad nochmal nachgeholt worden und auch Nicole Meyer darf sich also auf ihren dann zweiten Auftritt im DSV-Nationalteam aller Zeiten freuen und der darf dann auch gleich beim größten schwimmsportlichen Ereignis stattfinden, das man so in seiner Karriere erleben darf, bei den Olympischen Spielen. Herzlichen Glückwunsch an Nicole. Dann werden wir in dieser Folge einen Blick auf die ersten Ergebnisse der Junioren-Europameisterschaften werfen. Und bevor es damit losgeht, war ich nicht alleine im Swimcast-Studio, im Swimcast-Poolhäuschen, sondern hatte hohen Besuch. Hannes Vitense war nämlich zu Gast, der Junioren-Bundestrainer, der die Schwimmerinnen und Schwimmer bei den Europameisterschaften in Belgrad begleitet hatte durch das Belgrader Freibad. Und wir haben ein bisschen über die vergangenen Europameisterschaften geplaudert. Das Ergebnis dieses Gesprächs oder das Gespräch als Ganzes, das hört ihr jetzt. Ich sage Hallo und begrüße ganz herzlich einen der drei Junioren-Bundestrainer heute hier im Swimcast und sage Hallo Hannes Vitense.
Ja, wunderschönen guten Tag. Hallo.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist durch ein paar unglückliche Umstände, ist das Interview letzte Woche ausgefallen und umso mehr freue ich mich, dass wir heute jetzt hier am Dienstag, anderthalb Wochen nach den Europameisterschaften in Belgrad, doch noch die Zeit finden, uns über die dortigen Wettbewerbe und Wettkämpfe zu unterhalten. Und ich fange mit einer sehr einfachen und sehr allgemeinen Frage an. Wie lautet dein Gesamtfazit von den Wettbewerben?
Naja, Gesamtfazit war, da haben sich alle schwer Mühe gegeben, ein Ambiente zu schaffen, was einer Europameisterschaft durchaus würdig gewesen ist. Das heißt, die Aufregung der Athleten vorher als auch vor Ort war groß, die Vorfreude ebenfalls. Von daher insgesamt als Team Deutschland haben wir dort einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Im Detail können wir ja sicherlich nochmal genauer drauf schauen.
Jetzt hast du schon angesprochen, sie haben sich Mühe gegeben, einen der Europameisterschaft entsprechendes Ambiente zu schaffen. Vielleicht da gleich noch zu einem Kritikpunkt, weil nämlich an dem Abschlusswochenende hat ja parallel in Rom auch die Zetecoli-Trophy stattgefunden, wo, wenn man nur allein auf die Namen schaut, die deutlich prominenteren Personen vertreten waren. Ärgert dich das ein bisschen, dass dort in Rom die Stardichte so hoch war und Belgrad da leistungsmäßig doch etwas abgefallen ist?
Nein, das ärgert mich überhaupt nicht. Zum einen, weil es ja nur für einige Strecken so zugetroffen ist. Und zum anderen, beim Zetecoli-Meet war es eben einfach ein komprimiertes Schwimmen über wenige Tage. Und eine Europameisterschaft in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele passt da nicht jedem ins Programm. Für uns und unsere Strategie ist es uns durchaus entgegengekommen, weil wir eben teilweise auch jungen Sportlern, die der JTM entwachsen sind, die vielleicht im Bereich U23 entsprechende Leistungsfähigkeit nachgewiesen haben, die Möglichkeit geben konnten und geben wollten, sich entsprechend international zu präsentieren. Und somit war es möglich, auch mal daneben zu liegen und trotzdem vielleicht eine Runde weiterzukommen. Also insgesamt ein sehr erfreuliches Auftreten der Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft, die wie gesagt durchaus die ein oder andere Herausforderung bereitgehalten hat.
Was waren denn die Herausforderungen, die du angesprochen hast, unter anderem das Freibad, in dem dort geschwommen wurde, was vielleicht den Rückenschwimmern Probleme bereitet hat, oder die Temperaturen? Wo lagen da die Challenges?
Naja, insbesondere die Temperaturen, ja, aber eben auch den nächsten Step zu gehen. Für das ein oder andere Talent sicherlich nicht immer einfach, mit den eigenen Herausforderungen und Zielstellungen dann am Ende umzugehen. Auch was die Vorbereitung auf die Europameisterschaften anging, war da sicherlich weniger Zeit nach den Qualifikationen, sich entsprechend darauf vorzubereiten, wie das eben dann zu den deutschen Meisterschaften der Fall gewesen ist. Das heißt, die Leistungen müssen wir hier und da auch einordnen und immer gucken, wie ist die Gesamtentwicklung in der Saison eines Athleten und nicht immer nur auf das Gesamtergebnis schauen. Dann bei der Europameisterschaft nehmen wir zum Beispiel mal eine Maja Werner, die sicherlich über 400 Meter Kraulen im Finale einen guten fünften Platz belegt, mit der Zeit nicht unbedingt zufrieden ist, aber eben alles probiert hat, um vielleicht doch mit Bronze zu überraschen. Und dann muss man eben sich das Rennen genauer anschauen. Und dann kann man zwar mit der Zeit unzufrieden sein, aber sicherlich mit der Art und Weise, wie sie ihr erstes Einzelfinale bestritten hat, auf gar keinen Fall.
Ja, sprichst du ein sehr, sehr gutes Beispiel an mit Maja. Das war mir auch aufgefallen über die 400 Meter Freistil, dass da ganz viel Motivation dabei war im Finale vorneweg über die erste Rennhälfte. Und sie ist sicherlich auch eine derjenigen, die dort mit sehr gemischten Gefühlen nach Belgrad gefahren sind. Sicherlich auch eine Leonie Kullmann oder ein Christian Diener oder ein David Thomasberger, die sich viel lieber in Paris gesehen hätten als jetzt im Freibad dort. Wie war denn da die Stimmungslage im Team? War das schwierig, erstmal zu handeln und dort das zu managen?
Nee, überhaupt nicht. Ja, also wenn man das eine erwartet hätte, hat man doch auf der anderen Seite gerade über die Organisation und Vorbereitung vorab die Athleten entsprechend abgeholt. Wir hatten dort innerhalb des DSV-Teams 4 Captains. Ja, das waren dann insbesondere die Etablierten mit Leonie Kullmann, Celine Rieder, Christian Diener und Luca Nick Armbruster. Da muss ich sagen, die sind absolut über sich hinausgewachsen. Ja, das Team mitzunehmen, einzustellen, zusammen mit den Trainern, eben auf die Art und Weise, wie das dort ein Athlet dann macht und machen kann, wie das auch einmalig eben so möglich ist. Fantastischen Job gemacht und eine riesengroße Vorfreude entfacht auf die Europameisterschaften und Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, ja, die muss man dann wegstecken und da muss ich allen ein ganz großes Lob aussprechen. Das haben sie sehr gut gemacht, gerade auch die Jüngeren fantastisch mitgenommen und wir hatten eine wahnsinnige Stimmung. Also die war richtig gut, ja, muss ich ehrlich sagen. Und das haben die Athleten entsprechend auch zurückgemeldet.
Ich denke, einer der absoluten Stimmungsbringer waren auch die zahlreichen Staffelerfolge.
ich glaube, mit insgesamt 3 Stiefeln habt ihr Medaillen vor Ort gewonnen, aber auch sehr, sehr gute Einzelleistungen. Melvin Ngudu, der Europameister geworden ist mit neuer Bestzeit über die 100 Meter Brust, oder auch eine Nicole Meyer, die mit neuer Bestzeit über die 200 Meter Freistil die Bronzemedaille gewinnen konnte. Insgesamt gab es damit für das DSV-Team 7 Medaillen und das reiht sich so ein in die Medaillenbilanzen der vergangenen Jahre. Ist das auch das mit die Erwartungshaltung, mit der ihr reingegangen seid, oder wo lag die bei euch?
Naja, natürlich schaut man von außen immer auf Medaillen und auch unsere Partner und am Ende auch die Mitglieder und interessierten Schwimmsportfans im DSV schauen immer auf Ergebnisse und Medaillen. Das ist ja völlig klar. Unsere langfristige Strategie bedeutet aber, dass wir uns von vornherein das Ziel gesetzt haben, immer wieder eine Runde weiterzukommen, insbesondere die Athletinnen und Athleten auch mehrfach an den Start zu schicken, um ihnen immer wieder die Möglichkeit zu geben, eine Runde weiterzukommen und heiß darauf zu sein, dass vielleicht in 2 Jahren dann bei einer vollständig besetzten Europameisterschaft mit starker Konkurrenz ihnen dann ebenfalls gelingen kann und gelingen soll, ja. Ihnen also diese Erfahrungswerte entsprechend mitzugeben, was das am Ende bedeutet, und hier an Erfahrungswerten zu gewinnen. Und die Zielstellung der Europameisterschaften war hier ganz klar zunächst einmal dafür zu sorgen, dass die jüngeren Kaderathleten ein Stück nach vorne kommen, dass die etablierteren Kaderathleten vielleicht die ein oder anderen Erfolge einfahren können für den Schwimmverband. Und am Ende haben wir gesehen, es war eine fantastische Mischung aus beidem. Ja, und das hat am Ende auch dazu geführt, dass wir eine so fantastische Stimmung hatten. Und du sprichst es selber an mit den Staffeln. Gerade da ist es natürlich möglich, wenn du Vorlaufschwimmer noch hast, dass am Ende insgesamt 13 Schwimmer des DSV-Teams mit einer Medaille nach Hause gehen. Und das sorgt natürlich für Stimmung. Ja, klar, auch wenn du als Vorlaufschwimmer am Ende deine Staffel dort mit reinbringst, dann gleich am Anfang schon Medaillen zu verteilen und auch in dem Rahmen, wie wir sie verteilt haben, wir haben sie ja nicht einmal verschenkt, sondern wir haben eine richtige Teamzeremonie daraus gemacht. Die Vorlaufschwimmer haben sie von den Finalschwimmern überreicht bekommen. Das war also, hat eben was dazu beigetragen, dass wir da so eine fantastische Atmosphäre haben.
Da klingt ganz viel Wichtigkeit durch, was so Abläufe und das Teamgefüge angeht. Und das ist für mich auch eine Frage, die ich hatte im Vorfeld der EM, dass es ein sehr, sehr buntes Team ist mit vielen erfahrenen Athleten, mit vielen jüngeren Athleten, mit Athleten, die aus dem Ausland jetzt dazustoßen, aus den USA, mit Noel de Goyes, mit einem Björn Kammann, mit einer Nicole Meyer, Peter Wasiasi, auch ein Danny Schmidt, die gar nicht so viel Erfahrung haben. Macht ihr explizit dort auch Maßnahmen, um das Team zusammenzubringen, solche Teambuilding-Geschichten? Was sind da feste Abläufe, um eben diesen Zusammenhalt zu fördern?
Naja, also wir haben im Vorfeld Meetings gehabt, ja, eben auch mit den Team-Captains, um am Ende auch ins Team hineinzuhorchen. Wir haben Möglichkeiten gegeben, auch zusammen im Vorfeld an den Stützpunkten zu trainieren. Wir haben in den Meetings, als eben auch mit dem Staff-Team, Informationen rausgegeben, haben auch versucht, noch in den Tagen unmittelbar vor den Europameisterschaften gemeinsame Meetings, aber eben auch gemeinsame Aktionen zu machen. Das hatten wir uns zusammen mit den Captains überlegt. Und ich muss sagen, ich war erst ein bisschen skeptisch. Nehmen wir mal ein so ein Beispiel. Die Captains hatten gesagt, sie würden ganz gerne auch das Supporting ein bisschen ankurbeln und hatten sich dann überlegt, sie würden gerne eine Bastelaktion machen in Richtung Anfeuerungsplakate. Das fand ich erst ein bisschen, hab ich so in der Form noch nie gehabt, ja. Aber ich muss sagen, am Ende war das fantastisch, ja. Weit über die Hälfte des Teams hat sich daran beteiligt, wurde extrem viel gelacht, hat zu einer ganz lockeren und entspannten Atmosphäre beigetragen und im Team ist das sehr, sehr gut angekommen, ja. ECR durch die Captains war super.
Habt ihr auch etwas von der Stadt gesehen, gemeinsame Ausflüge gemacht oder
Dafür bleibt natürlich immer wenig Zeit, ist klar. Diejenigen, die dann fertig waren, da haben wir dann dafür gesorgt, dass unser Teamguide, der uns zur Verfügung gestellt worden ist, vom Veranstalter dann einige Tipps rausgegeben hat. Und dann waren die Athleten und Athletinnen auch noch unterwegs. Das sei ihnen durchaus gegönnt. Da hatten sie doch durchaus ein paar schöne Tage für diejenigen, die, wie gesagt, dann fertig waren. Haben wir das in den Vorläufen dann durchaus möglich gemacht, weil wir eben auch nicht wollten, dass dort in den Vorläufen in der Sonne gebrutzelt wird. Ja, gerade dann, wenn noch Starts anstanden, haben wir gesagt, naja, dann solltet ihr vielleicht nicht in die Stadt gehen, aber alle, die dann schon durch waren, Die haben sich sicherlich auch noch was angucken können. Das ist schön dort, aber wie gesagt, auch eine schönes Ambiente dort im Freibad in Belgrad. Das hat schon gut zusammengepasst.
Um nochmal aufs Team zurückzukommen, und ich finde das so interessant, weil du auch selber schon gesagt hast, aus dem Juniorenteam sind dann, oder von den JDM-Leuten sind einige jetzt hochgerutscht, das erste Mal in die Senioren, in Seniorenkader, Martin Wrede zum Beispiel, eine Nina Jazzi. Worin unterscheiden sich die Abläufe bei den Juniorenmannschaften im Vergleich zu den Erwachsenen jetzt, zu der offenen Klasse?
Im Grunde genommen unterscheiden sich die Abläufe eigentlich nicht. Die Routine jetzt auf einem höheren Niveau schaltet oftmals das Gehirn an, ja, was dann für den einen oder anderen sowohl positive als vielleicht auch manchmal zu überwindende Hürden darstellt. Ja. Und da gilt es eben über Gespräche, aber eben auch im Vorfeld, in Vorbereitung auf so eine Meisterschaft mit den Athleten im Gespräch zu sein, aber ihnen eben auch das Vertrauen zu geben, dass die Vorbereitung in ihrer Atmosphäre, egal von wo sie dann am Ende kommen, eine gute gewesen ist oder zumindest mal die bestmögliche gewesen ist. Und von daher am Ende jetzt nur noch gilt, um die Platzierungen zu kämpfen, vielleicht auch manchmal weniger um die Zeiten selbst, als darum, eine Runde weiterzukommen mit der Zeit, die es dann eben dafür braucht, und hier den Kampf anzunehmen. Und da hatten wir ja im Vorfeld schon gesagt, dass deswegen auch gerade die Athleten mehrfach an den Start gehen sollen, um genau diese Dinge und Abläufe zu trainieren. Und das ist ja manchmal auch genau das, was in den Nachwuchs-Jugend-Junioren-Wettkämpfen ebenfalls versucht wird, Athleten öfter an den Start zu schicken, um entsprechend dort für Routine und Erfahrung zu sorgen.
Zum sportlichen Teil. Es gab viele Lichtblicke auf der einen Seite, es gab aber auch einige Sportler und Sportlerinnen, die ihren Leistungen etwas hinterhergeschwommen sind, die sie im Quali-Zeitraum Richtung Olympia ins Wasser gebracht haben. Ein David Thomasberger war das, ein Christian Diener. Habt ihr da Erklärungen für gefunden? Ist es der Druckabfall, das schlechte Timing im Anschluss an die Quali als Höhepunktplanung und dann die sehr, sehr naheliegende Europameisterschaft? Oder welche Faktoren spielen da noch eine Rolle?
Naja, wir haben sicherlich das Gespräch gesucht, ja, wenn das Gespräch auch im Nachgang mit den Heimtrainern suchen und mit den Athleten entsprechend in die Vorbereitung und Planung der neuen Saison das mit einfließen lassen. Aber ich glaube, jetzt hier eine Analyse dafür zu machen, ist durchaus verfrüht. Was man aber sagen kann, ist, dass klar, einigen Athleten ist es nicht leicht gefallen, andere hatten dann nach den Qualifikationen durchaus auch mal mit einem Infekt zu kämpfen, konnten also keine optimale Vorbereitung realisieren. Das, denke ich, ist normal bei einem durchaus größeren Team, dass sowas passieren kann. Und dann natürlich, klar, ich meine, es ist ein Freibad, es ist die Hitze. Da muss man mit seinem Energiemanagement am Ende auch über die Woche kommen. Da kann es schon mal passieren, dass es den einen oder anderen dann durchaus mal etwas beutelt und sich das natürlich sofort auch in der Leistung dann widerspiegelt.
Die Erfahrung mit Freibad-Wettkämpfen hat man ja vorwiegend in der Jugend gesammelt bei Saisonabschlüssen und dann spielt das irgendwann im leistungssportlichen Kontext viel, viel weniger eine Rolle. Wie habt ihr versucht, darauf Rücksicht zu nehmen oder dort darauf einzugehen, auf die Umstände, die dort vor Ort herrschen?
Naja, im Vorfeld haben wir versucht, über die Ernährungsberater als eben auch über unser Ernährungskonzept nochmal Hinweise zu geben über den medizinischen Staff, den wir mit dabei hatten, dafür zu sorgen, dass es routinierte Abläufe gibt, die entsprechend dafür sorgen, sich runterzukühlen und den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Da auch nochmal Beispielrechnungen aufgemacht, aus unserem Ernährungskonzept nochmal detailliert versucht, darauf einzugehen. Also da gibt es viele Hinweise und Möglichkeiten. Einige Athleten waren damit auch entsprechend schon so vertraut, dass sie da gut vorbereitet waren, und andere haben Erfahrung gesammelt, dass es ihnen in der Form dann nicht noch einmal passiert, und sie versuchen eben beim nächsten Mal ihr Energiemanagement ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
Zu den Leistungen waren ja auch einige Highlights dabei. Martin Wrede hat einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt über die 100 Meter Freistil. Ein Philipp Peschke war über die 200 Meter Freistil in neun, für ihn persönlich neun Sphären unterwegs gewesen. Aber auch schon die angesprochenen Melvin Imodu und Nicole Meyer waren flott unterwegs. Jetzt sind das ja zwei verschiedene Gruppen. Die einen, die zwei Letztgenannten befinden sich auf dem Weg Richtung Paris, Richtung Olympia. Die beiden Erstgenannten haben jetzt hier ihren Saisonhöhepunkt absolviert. Ich möchte mal bei Philipp und bei Martin bleiben, bei den beiden. Sind die auch mit so einem entsprechend positiven Gefühl dann da rausgegangen und was bedeutet das für die Planung für die nächste Saison?
Also gerade Philipp und auch Martin sind sicherlich mit ihren oder wären mit ihren Leistungen wenige Wochen vorher sicherlich Kandidaten gewesen, die dann um das Olympiaticket hätten kämpfen können. Sind aber dem JTM-Alter gerade entwachsen und ich glaube, da muss man sich einfach als Verband auch dieser Geduld stellen, dass ein Athlet sich einfach von Step zu Step weiterentwickelt. Beide waren ja zunächst einmal ohne Einzelnormen zu den Europameisterschaften von uns als Verband eingeladen worden, haben also einen ordentlichen Vertrauensvorschuss bekommen und haben sich das mit Leistung für sich und ihre eigenen Leistungsentwicklungen in ihren Coaches und natürlich auch dem Verband und sich selber zurückzahlen können. Wobei ich das mit dem Zurückzahlen so ein bisschen in Anführungsstrichen setzen muss, weil es eben für uns gerade darum ging, genau diesen jungen Athleten auch die Bühne zu geben und die Hoffnung darauf, dass sie dort entsprechend wachsen können. Und ich erinnere mich gerne manchmal an einen Ausspruch von Paul Biedermann, der irgendwann mal gesagt hat, als er zu den ersten internationalen Weltmeisterschaften gefahren ist. Ich glaube, es war 2007 in Melbourne. Ich glaube, er ist in jedem Vorlauf ausgeschieden. Und das hat ihn umso mehr angespornt, noch ein Stückchen nach vorne zu kommen und letztendlich dann sich für diesen Leistungssport zu entscheiden, den Spaß daran zu gewinnen. Und am Ende hat sich's niedergeschlagen in viele, viele internationale Medaillen und Weltrekorde. Wenn das der erste Step war für den einen oder anderen, dann haben wir alles richtig gemacht. Wir sehen jetzt schon, dass eben genau diese von dir vorhin genannten jungen Athleten da sehr engagiert und couragiert zu Werke gehen. Das macht viel, viel Spaß, das zu sehen. Aber da waren noch mehr. Ja, da sind nicht nur die zwei, da waren noch mehr, die das wirklich gut gemacht haben und wo ich wirklich sage, für die hat es sich gelohnt, dort zu sein und den nächsten Step in ihrer Karriere zu machen. Und das war richtig schön zu sehen. Das hat sich richtig toll ausgezahlt.
Absolut. Für Melvin und Nicole geht es ja dann aber jetzt weiter Richtung Vorbereitung Paris. Und auch die beiden waren so schnell im Wasser unterwegs wie noch nie zuvor. Mit welchem Gefühl gehen die jetzt in die kommenden Wochen bis zu den Olympischen Spielen und seid ihr dort verblieben, wie jetzt der weitere Weg vielleicht aussehen sollte?
Ja, im Grunde genommen haben wir ihnen ja nur die Bühne geboten. Ja, die Heimtrainer haben ihre Athleten dort reingeschickt. Wir könnten sie fast selber fragen, aber ich würde aus meiner Perspektive oder Beobachtung sagen, dass diese Athleten sicherlich alle ein Stück größer rausgegangen sind, als sie reingegangen sind. Also entsprechend sich auf dem richtigen Weg wähnen und zu Recht aus meiner Sicht, haben das richtig gut gemacht. Und klar, wenn du Europameister wirst und hörst das erste Mal deine Hymne nach nicht unbedingt einfachen Jahren für Melvin Imudu, dann ist das einfach natürlich fantastisch für den jungen Mann, aber eben auch für sein Umfeld. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich für Nicole Meyer, die das erste Mal international startet und am Ende mit 3 Medaillen nach Hause fährt. Und man hat ihnen angemerkt, genauso wie die anderen Olympiastarter bei einem Luca Nick Armbruster, der als Captain über sich hinausgewachsen, muss ich sagen, auch persönlich enorm gewachsen ist während der Veranstaltung und ja auch mit einer Medaille nach Hause geht. Ja, mit Peter Vajasi, der auch mit einer Medaille nach Hause gekommen ist. Die sind alle gewachsen und haben das einen fantastischen Job gemacht dort vor Ort und war sicherlich für sie persönlich die richtige Entscheidung, die Europameisterschaft aus dem vollen Training zu schwimmen. Ich habe die Jungs und Mädels ja dort trainieren sehen. Ja, also da hat niemand in irgendeiner Form rasiert oder sich entsprechend aufs Detail vorbereitet. Und dann muss man schon sagen, fantastischen Job. Ja, für alle Olympiastarter und auch wenn es für den Artem ein bisschen schwieriger war. Ja, er trägt ein paar mehr Muskeln mit sich herum, war aber durchaus positiv, war eben ja nicht vorbereitet. Aber die Europameisterschaft nochmal für sich zu nutzen, hat sicherlich einige Erkenntnisse gebracht für seine Coaches. Auch der ist nachher positiv rausgegangen. Und dann haben wir natürlich in der Planung für die Athleten nicht nur alles richtig gemacht, sondern ihnen genau die Bühne gegeben und das Selbstvertrauen haben sie sich hier selber geholt mit ihren Leistungen. Das ist gut und schön zu sehen.
Habt ihr parallel oder die genannten, für die der wirkliche Höhepunkt noch kommt in den kommenden Monaten, haben die durchtrainiert durch die Woche oder waren sie dann auch wenigstens waren sie im Trainingsload, im Trainingsumfang während der Europameisterschaften etwas reduziert und runtergesetzt?
Nee, die haben trainiert. Die haben ganz normal trainiert.
Ja. Wie sieht dann so ein Tagesablauf aus?
Ja, die haben ihr Wasser- und ihr Landtraining gemacht. Ja. Haben sicherlich, was die Akzente der Belastung angeht, sich insbesondere auf dann die Tage fokussiert, wo sie ihre Rennen hatten. Aber wir haben ja bewusst auch bei einem Luka Nick Armbruster jetzt als Beispiel, haben wir bewusst ja auch Vorläufe ausgelassen, ja, um eben das Training weiter möglich zu machen und auf der anderen Seite eben dann das Finale entsprechend mit Vor- und Hauptbelastung möglich zu machen. Und das ist in der Gesamtrechnung gut aufgegangen.
Eine Teamzusammenstellung mit 24 Aktiven, die sehr, sehr groß waren und vielleicht auch mich interessiert es, wieso die Stimmungslage war. Es war ja auch ein Ole Mats Eider mit dabei, der über die knappstmögliche Art und Weise an Olympia vorbeigeschwommen ist. Es waren Nicole Meyer und Maja Werner dabei. Die eine hat der anderen quasi den Staffelplatz weggenommen, will ich nicht sagen, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein. War das irgendwo eine Anspannung, die dort geherrscht hat?
0,0. Ja, also ein faires Miteinander, ein Fair Play und dann in dem Moment sein, versuchen nochmal zu zeigen, dass man jetzt aber während der Meisterschaft als eben auch in Zukunft mit diesen Athleten rechnen kann und soll. Und die Athleten haben das entsprechend auch so kommuniziert. Das ist ihnen in beeindruckender Art und Weise gelungen. Und da muss ich sagen, da ist jeder in dem Moment geblieben. Ja, da war der Gedanke an die verpassten Olympischen Spiele vielleicht im Vorfeld und auch im Nachgang. Will ich nicht sagen, dass er dann weg gewesen ist, ja, dass man das eben in der Form so verpasst hat. Das müsste jeder für sich dort beantworten, aber im Team war das nicht zu spüren. Im Gegenteil, die haben versucht, sich wirklich da gegenseitig zu unterstützen und haben sich den Erfolg am Ende auch sehr gegönnt. Und am Ende ist das ja auch der Sport. Das eine gehört dazu, nämlich die Niederlage, aber eben vielleicht auch der Sieg. Und das haben sie alles super gelöst. Also da war überhaupt nichts von zu merken und von daher fantastische Stimmung im Team.
Das ist ja Schwimmen auch ein sehr dankbarer Sport, weil er wirklich objektiv eine Zeit misst und nicht von subjektiven Eindrücken wie bei Mannschaftssportarten von Nominierung des Trainers abhängig ist. Das macht es vielleicht auch an der Stelle ein bisschen leichter, dass man auf sich selber gucken kann und sagen kann, okay, wo kann ich das nächste Mal besser werden? Und besser werden ist auch das Stichwort, womit meiner Meinung nach in den vergangenen Jahren die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer so ein paar Probleme hatten, sich über die Vorläufe, Halbfinals, Finale in den Wettbewerben jeweils zu steigern. Und mein Eindruck jetzt bei den Europameisterschaften und auch über die vergangenen Jahre war, dass es dort einen Wandel gibt durchaus. Und zwar, dass die jüngeren Athleten sehr wohl in der Lage sind, dort Runde für Runde sich leistungsmäßig zu verbessern und vielleicht die älteren Athleten dort noch ein bisschen mehr Probleme haben. Ist das ist die Beobachtung überhaupt richtig und B, ist das etwas, wo im Trainingskonzept auch bewusst hingearbeitet worden ist?
Ich will es mal so sagen, ja. Der Eindruck täuscht, glaube ich, nicht. Dennoch ist es so, dass wir natürlich noch einen weiten Weg zu gehen haben. Ja, es ist also so, dass wir in dem Moment durchaus sehen und auch sehr realistisch einschätzen können, wo es noch Dinge zu tun gibt. Das zum einen muss man das ganz klar so sagen. Man darf, glaube ich, da die Augen nicht verschließen vor Leistungen, die dann durchaus noch ein Stückchen weiter weg sind von der Weltspitze. Trotzdem geht es jetzt erstmal darum, dass jeder für sich einen Step nach vorne macht und um die Frage zu beantworten, warum ist das vielleicht so und warum wird das vielleicht in Zukunft noch mehr so sein? Wir haben einen größeren Anreiz gestellt, zum einen darüber, dass wir Chancen einräumen, ja, obwohl ohne Norm teilweise Athleten dann auch in Richtung Europameisterschaften mitgenommen werden, sie einfach zu belohnen für ihre Gesamtentwicklung insgesamt. Ja. Das ist natürlich nicht der Regel entspricht, dass man das in der Form immer so macht. Aber wenn wir merken im Gesamtprozess der Trainingslagermaßnahmen und Camps, dass sich die Athleten reinhängen und für die Sache auch langfristig sich committen, dann fällt es natürlich hier und da auch durchaus mal leichter zu sagen, Mensch, Philipp, jetzt kommst du hier in die Staffel rein. Martin, jetzt nehmen wir dich hier mit. Und dann ist das am Ende eine sehr, sehr positive Geschichte. Ja. Und zum anderen ist es so, dass wir jetzt ja schon im zweiten Jahr über die JTM, das wird dir nicht entgangen sein, jetzt hohe Konkurrenzsysteme schaffen, in dem teilweise 3, 4 Athleten mitkommen zu den Junioren-Europameisterschaften. Und ich glaube, auch darüber ist jedem Einzelnen klar, ich muss Ja, ich muss vorne und ich muss auch dann im Finale nochmal. Und dann wird das auch zum normalen Standard. Ja, dann weiß man auch bei deutschen Jahrgangsmeisterschaften, aber eben auch dann gerade bei den Saisonhöhepunkten, wo es drauf ankommt. Und denjenigen, denen es noch schwerfällt, also die Jüngeren, ja, jetzt vielleicht Jahrgänge 2008, 2009 oder diejenigen, die jetzt reingekommen sind, die lernen das dann ganz schnell. Ja, also auch die, die heute Morgen vielleicht ausgeschieden sind, werden schon innerhalb der Woche plötzlich erkennen, oh, oh, das muss ich im Training vorbereiten. Das, und das ist eben auch mit ein Grund, warum das vielleicht ein kleines Stückchen besser wird. Und ich glaube, es wird zukünftig noch besser werden.
Das Thema ist die Zukunft. Und inwiefern lassen sich jetzt aus diesen Europameisterschaften Vorhersagen für die Zukunft treffen und ziehen? Sprich, für die nahegelegene Zukunft, die Spiele oder auch die fernere Zukunft auf die kommende Saison, wo er dann möglicherweise wieder eine oder wo eine Weltmeisterschaft in Singapur unter anderem ansteht?
Naja, das eine, ich glaube, zum einen sind die Olympischen Spiele jetzt in Richtung Paris, da werden etablierte Kräfte in die nächsten Runden einziehen und da werden auch da wird es vielleicht immer mal auch die Möglichkeit geben, eine Überraschung zu sehen, ja, ist keine Frage. Aber im Grunde genommen wissen wir schon, wer dort im Deutschen Schwimmverband zu den Leistungsträgern zählt und sich auf der Weltspitzenebene am Ende etablieren konnte, ja. Klar, wenn du einen Europameister hast, dann würde ich nie sagen, der kann vielleicht noch auf dieser Welle weiter schwimmen und noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Weil das Gleiche gilt am Ende vielleicht auch in der Konkurrenzsituation um Plätze und Platzierungen mit einem Lukas Mazerath, der sich in den letzten zwei Jahr Weltmeisterschaften immer wieder ins Finale geschwommen hat. Natürlich ist Finale nicht immer sein Ziel. Vielleicht kann er hier auch mal auf dieser internationalen Ebene überraschen. Ich würde das nicht ausschließen, ja, weil das einfach ein sehr positiver Prozess ist, in dem sich da aktuell beide Athleten befinden, der sich, wie gesagt, in allem widerspiegelt, auch in dem Miteinander dieser beiden Athleten. Und das gilt natürlich auch für andere Athleten. Deswegen schließe ich Überraschungen in der Form nicht aus. Sag aber, wir dürfen grundsätzlich eher mit den etablierten Kräften rechnen, jetzt was die Olympischen Spiele hier angeht. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann können wir ja nicht mehr machen, als Chancen und Möglichkeiten einzuräumen, sich auf höchstem oder dem möglichst höchsten Niveau dieser Alterskategorie zu messen und nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, wenn man die Gesamtteilnehmerzahl EM, JTM, jetzt haben wir noch einen Wettkampf in Uster, U23 im Jahrgang 2008, wo wir schon im Juniorenalter anfangen, dieser 2008er Jahrgänge heranzuführen an die Junioren-Europameisterschaften, die den Sprung vielleicht dieses Jahr noch nicht geschafft haben. Auch da haben wir 19 Athleten am Start. Also insgesamt schicken wir roundabout inklusive Freiwasser 100 Athleten im Bereich U21 an den Start, das Deutsche Schwimmverband. Und das ist schon gewaltig. Ja, das muss man so sagen. Und das zeigt eben auch nochmal auf, wo es hingeht und wo die Strategie ganz klar ihren Fokus hat. Und da geht es natürlich in erster Linie darum, auch was die Statistik nachher sagt, der Olympiazyklus 21 bis 24 werden diejenigen sein, die Richtung 28 in Frage kommen, sich vielleicht erste internationale Erfolge auf der Weltbühne zu erarbeiten. Aber der Olympiazyklus 28 bis 32 wird der weitaus interessantere sein. Mit dieser Jugend, die wir da haben, die verpflichtet zum einen, die macht Spaß. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass sie diesen Weg ja auch gehen müssen. Ja, und den wollen wir mit ihnen zusammengehen und ihnen diese Möglichkeiten einräumen. Das ist vielleicht so ein kleiner Blick in die Zukunft.
Du bist gerade in einem sehr, sehr stressigen Sommer unterwegs. Bist jetzt, glaube ich, schon im nächsten Camp mit den Aktiven, die bei den Central European Country Junior Multinations an den Start gehen werden. Von wann bis wann sind da die Wettkämpfe und wo finden die statt?
Naja, ich werde wieder nach Belgrad gehen. Ja, 8. Juli geht's los und dann sind die Wettkämpfe am 10., 11. und am 12. Im Sommer der Jahrgänge 2009, 2010. Überwiegend haben wir hier 2009er mit dabei. Auch da 24 Athleten mit am Start. Mehr oder weniger die stärksten ihres Jahrgangs. Wir haben bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gesehen, dass es durchaus den einen oder anderen gibt, der hier auch auf sich aufmerksam machen konnte. Aber ich sag nochmal, zum einen ist es die Möglichkeiten, die wir einräumen, den Athleten hier zu wachsen über die internationalen Höhepunkte und Wettkämpfe. Zum anderen ist natürlich auch so, dass wir die Athleten mitnehmen in unseren Trainingslagern und Camps, mit den Coaches im Gespräch sind und unsere Strategie ganz konsequent weiter ausbauen. Ja, das, betrifft zum einen das internationale Camp im Oktober, wo wir 80 europäische Athleten und 10 Nationen begrüßen werden hier in Deutschland, in Potsdam, wo wir die Jahrgänge 2007 bis 2009 mit den europäisch führenden Nationen wie Frankreich, England und weiteren Niederlande entsprechend in ein Trainingscamp schicken, wo die Coaches zusammen sich versuchen, diese Ziele zu setzen, den europäischen Nachwuchs gemeinsam neue Impulse zu geben. Das ist natürlich auch die Wettkampfkooperation mit den Niederlanden, dem Team-Event in Rotterdam und unsere Coaches Clinics, aber eben auch die Gewinnung von neuen Trainern, die neue Impulse und Input geben, die mit uns zusammenarbeiten, wie jetzt Walter Bolognani. Und da muss ich sagen, dass wir da wirklich den Weg sehr, sehr straff und konsequent und schnell gegangen sind in den letzten Jahren. Das macht unglaublich viel Spaß. Ja, und in dem Team mit Carsten und Franzi sowieso, da ist eine Wahnsinnsstimmung. Ja, da haben wir wirklich viel miteinander vorgehabt und schon doch einiges umsetzen können.
Dann wünsche ich euch, dass das so weitergeht und dass die Europameisterschaften ein Auftakt waren für einen Sommer voller Highlights und guter Laune und vor allen Dingen guter Stimmung, die den Blick freigibt auf das, was dort in den kommenden Jahren noch kommt. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung, Hannes. Und ja, alles Gute in Belgrad mal wieder und dann auf einen erfolgreichen Schwimmsommer für den DSV und für alle, die dem DSV sich sympathisch verbunden fühlen. Danke.
Danke dir.
Willkommen zurück im Swimcast Studio. Vielen, vielen Dank an Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen den Lehrgängen und den beiden Trips nach Serbien, nach Belgrad, hier ein wenig über die Freibad-Wettkämpfe, über die kontinentalen Titelkämpfe zu plaudern. Und ich muss sagen, bei einigen Sachen muss ich tatsächlich auch zustimmen. Zum einen zu dem Punkt, ja, es geht darum, möglichst viele Medaillen zu verkaufen, dass alle oder zu vergeben, damit alle mit einem positiven Gefühl nach Hause fahren, vor allen Dingen, wenn es so viele Medaillen auch zu verteilen gibt und die Medaillenchance auch da ist. Nicht, dass Medaillen jetzt irgendwie das einzig Wahre sind, die einzige Währung, in der ein erfolgreicher Wettkampf gemessen werden sollte. Das meine ich damit nicht, aber es ist schon was anderes, ob du mit einer Bestzeit nach Hause kommst und einer Urkunde oder ob du mit einer Bronze-Silbermedaille wieder zurückfliegst, wieder zurück in deine Wohnung gehst. Das macht einfach nochmal was ganz was anderes vom Gefühl her aus. Jeder, der das mal erlebt hat, wird das bestätigen können. Im Rückblick vielleicht gar nicht so wichtig, aber in dem Moment tatsächlich sehr, sehr wichtig, dort etwas in der Hand zu halten. Und Hannes sprach von 14 Medaillengewinnern und Gewinnerinnen. Ich habe sogar 15 gezählt, aber das wäre jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr kleinlicher Streit, den wir dort hätten. Es war auf jeden Fall über die Hälfte des EM-Teams, das mit einer Medaille wieder zurück nach Deutschland geflogen ist. Und auch die Tatsache, dass es hier darum geht, im Nachwuchs, im Juniorenbereich oder generell in den Wettkämpfen, in den Vorläufen eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Also vielleicht auch einfach eine Situation, die man so bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften zum Beispiel nicht hat, nicht nachstellen kann. Eine Situation, die man auch so bei den deutschen Meisterschaften kaum darstellen kann. Auch da reicht es für die Top-Athleten, die sich auf kontinentale oder Welttitelkämpfe vorbereiten, in der Regel locker ins Finale, sodass sie dort dann nur einmal schnell schwimmen müssen. Das jetzt hier bei so einem Wettbewerb oder auch bei den Junioren-Europameisterschaften gezielt anzugehen und zu sagen, ey, okay, es dürfen 2 pro Nation in die nächste Runde vorrücken. Wir melden 3, sodass ihr den Druck habt, von vornherein auch in der ersten Runde schon schnell schwimmen zu müssen, euch zu qualifizieren, damit wir dort mal davon rauskommen, von dem Gedanken wegkommen, über die letzten Jahre weggekommen sind. Ja, über den Vorlauf schwimmt man sich so hinweg und dann ab dem Halbfinale geht's richtig los. Dieses Mindset dadurch rauszukriegen, das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Nachteilig ist dann natürlich, wenn man dann so Situationen erlebt, wie in Vilnius jetzt, dass zum Beispiel eine Laura-Sophie Kohlmann über die 200 Meter Rücken es nicht ins Halbfinale schaffte, weil Lise Seidel und Eva zur Brücke vor ihr schneller sind. Da gab es noch den ein oder anderen Fall, ich glaube auch über die 50 Meter Brust war es das Halbfinale. Egal, ich glaube bei den Männern war das, wo dann Kenneth Bock oder Malte Gräfe, ich komme gerade nicht drauf, in den Vorläufen ausgeschieden ist, weil Zubair Biltar einfach schneller war und Emilian Holland auch schneller war. Das ist dann nichtsdestotrotz ärgerlich, zeigt aber auch die Konkurrenzdichte, die wir hier haben und bringt mich direkt einmal rüber zu den Junioren-Europameisterschaften, die schon seit einigen Tagen in Litauen unterwegs sind. Und die erste Frage, die ich habe bei diesen JDM-Wettbewerben, ob es denn, wenn man jetzt den Titel richtig aussprechen möchte, eher heißt Junioren-Vize-Europameister oder Vize-Junioren-Europameister. Ich bin mir da noch nicht so ganz einig. Ich habe mich, glaube ich, jetzt erstmal auf Junioren-Vize-Europameister, weil es sich besser trennen lässt in den Postings, geeinigt. Aber ist sowieso alles klar, was damit gemeint ist. Seit dem 2.7., seit Dienstag, geht es in dem Ladzdinai Swimming Pool, so heißt diese Schwimmhalle in Litauens Hauptstadt, um Edelmetall auf europäischer Ebene für die schnellsten Juniorinnen und Junioren des Kontinents. Also Jahrgang 2006 bis 2009 bei den Frauen, 2006 bis 2008 bei den Männern. Und das Ganze ist ein kleines, stimmungsvolles Schwimmbad. Also da kommt auch viel, viel rüber. Es muss schon ziemlich laut sein. Es ist eine flache Decke. Es ist sehr gedrängt. Das ist das, was ich vor einigen Wochen schon mal angesprochen habe. Ein kleines Schwimmbad, wo die Zuschauer nah am Becken sitzen, wo sich die Stimmung multiplizieren kann von denen, die da sind. Das macht viel mehr Spaß als ein großes, weitläufiges Rund, das auch seine Berechtigung hat bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen, aber nicht bei so einer Junioren-Europameisterschaft, da klein und eng, damit es richtig laut wird und richtig intensiv von der Stimmung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bis Sonntag sind die Wettbewerbe noch unterwegs und ihr habt schon mitgekriegt, Format, Vorlauf, Halbfinale, Finale, altbekannt. Und es gibt sogar einen Livestream, der dieses Mal allerdings Geld kostet. Jetzt möchte man vielleicht auch sagen, gar nicht so knapp. Für die 6 Tage waren das, glaube ich, 35 oder 36 Euro, also 6 Euro pro Tag. Das ist schon ziemlich viel, wenn man sich auch überlegt, dass die Vor-Ort-Tickets 10 bis 20 Euro, glaube ich, kosten, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ja, warum das jetzt tatsächlich so ist, warum es diesen Stream kostenpflichtig gibt und zum Beispiel von der Senioren- oder von der offenen Klasse von den Europameisterschaften es einen grad kostenfreien Stream gab, das erschließt sich mir nicht. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Vermutlich ist die Erklärung sehr, sehr einfach. Es geht auch für den Europäischen Schwimmverband darum, möglichst viel Geld auf der Einnahmenseite zu haben. Und so ein Stream von der JDM verkauft sich einfach besser mit all den Verwandten, die zugucken möchten, mit vielleicht dem einen oder anderen Klassenkameraden, dem einen oder anderen Freund, der zugucken möchte, als von der offenen Klasse, wo die Familie, die zuguckende Familie gar nicht mehr so eine große Rolle spielt und da das Potenzial vermutlich an Käuferinnen und Käufern gar nicht so groß ist. Ich denke mal, die ganz einfache Erklärung wird das hier sein. Wo das Geld auf gar keinen Fall hinfließt oder hingeflossen ist bisher, ist in die Präsentation in die Organisation, diesmal wieder wirklich, wirklich furchtbar, alles was Homepage angeht, was Kommunikation angeht, was Ergebnisse finden angeht, Meldeergebnisse, das ist alles auf einem derartig niedrigen Niveau, dass ich mir wünschen würde, dass sie 2 Euro von jedem Käufer nehmen und das auf ein neues Level hieven und selbst wenn nur ganz wenige diesen Pass kaufen, dann reicht das sicherlich schon aus, um hier ein klares Qualitätsupgrade zu haben. Also es wäre wirklich wünschenswert, dass es jedes Dorfschwimmfest, jedes Vereinsschwimmfest ist da viel, viel besser organisiert als das, was wir hier von der European Aquatic seit Jahren bei diesen Höhepunkten erleben. Der DSV hat aber den Weg dorthin gefunden. Nach Vilnius hat seine Hotelzimmer bezogen und ist mit insgesamt 41 Aktiven hier nach Litauen eingeritten. Die werden insgesamt 132 Starts absolvieren plus 8 Staffeln. Und eine der Betreuerinnen, die hier auch ordentlich Meilen auf ihrem Flugkonto sammelt, ist Nicole Endruschat, die erst in Belgrad unterwegs war mit den erwachsenen Schwimmerinnen und Schwimmern und jetzt hier in Vilnius direkt auch schon wieder aufschlägt und ihre Essener Sportlerinnen und Sportler und alle, die ihr dann dort zugeordnet sind, mit betreut. Einer, der fehlt in diesen zu betreuenden Sportlern, das ist Arne Schubert. Er hatte sich im Trainingslager auf den Weg zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach den deutschen Meisterschaften in der Sierra Nevada verletzt. Ich glaube, das war irgendwas am Knie, wenn ich das noch richtig mitkriege, also irgendwas am Bein. Entweder war es Kniescheibe raus oder mit dem Fuß umgeknickt. Ich kriege das nicht mehr so ganz genau hin. Das war ja schon der Grund, weshalb es bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nicht für einen Start gereicht hat. Und offenkundig ist er jetzt auch für die JDM nicht fit geworden, beziehungsweise nicht fit genug geworden. Der
der DSV letztes Jahr das Team reichlich Erfahrung gesammelt mit nicht so fitten Sportlerinnen und Sportlern, die an den Start gehen, nämlich bei der JDM in Belgrad letztes Jahr. Da gab es auch schon eine ziemlich große Krankenwelle, die die ein oder andere Leistung oder die dafür gesorgt hat, dass die eine oder andere Leistung aus den Vorwettbewerben nicht bestätigt werden konnte. Und 41 Aktive mit 132 Starts heißt also, dass jeder Aktive schon mal alleine 3 Einzelstarts im Durchschnitt hat. Dazu kommen dann noch die Staffeln. Jede Staffel, die es gibt, ist vom DSV auch gemeldet worden, völlig zu Recht. Und da bleibt es nicht aus, dass der ein oder andere etwas mehr Starts sammelt als seine Mannschaftskameraden. Zu den Vielstartern gehört unter anderem Laura Sophie Kohlmann von der SG Essen, die mit dem Jahrgang 2009 hier als eine der jüngsten Athletinnen überhaupt auf den Startblock steigen wird und hat insgesamt 4 Einzelstarts. Das sind mit die meisten Einzelstarts von einem Sportler, einer Sportlerin, die hier mit dem DSV unterwegs sind. 200 Rücken, 200 Delfin, 200 Lang und 400 Meter Lagen sind ihre Strecken. Jette Lenz wird insgesamt 5 Starts haben, 2-mal Einzel, 3-mal Staffel. Auch die Namen Julia Ackermann, Marion Plöger wird man häufiger mal lesen. 400, 800, 1500 Meter Freistil, 4-mal 200 Meter Freistil noch in der Staffel im Vorlauf für Julia mit dabei. Linda Roth auf der Damenseite, die Topstarterin generell im DSV-Team, wohl die Topstarterin. Insgesamt 5 Einzelstarts und mindestens zweimal in der Staffel wird es für sie auf den Startblock gehen. Auf der Männerseite ist es Kenneth Bock, der mit insgesamt 4 Starts hier gemeldet ist, 3-mal über die Bruststrecken und in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Aber die 4x100 Meter Lagenstaffel ist überhaupt nicht sicher, denn das ist im Moment bei den Junioren eine Lage, bei der die Konkurrenzdichte immens, immens hoch ist. 100 Meter Brust schwimmen insgesamt 4 Männer, Kenneth Bock, Zubey Biltav, Melvin Fababilo und Emilian Hollang. Und alle 4 haben die Chance, hier mit der schnellsten 100 Brustzeit für einen Einsatz in dieser Lagenstaffel zu empfehlen. Dazu kommen dann Leo Leverkus und Johannes Liebmann, die über die langen Strecken 400, 800, 1500 Freistil starten und für Leo noch zusätzlich die 200 Delfin. Und Michael Rahe, der 5-mal auf den Startblock steigen wird, nämlich 3-mal im Einzel und 2-mal in der Staffel. Und das ein oder andere Ergebnis aus den vergangenen 2 Wettkampftagen, also Dienstag und Mittwoch, gibt es auch schon. Und da waren wirklich, wirklich erfolgreiche, erfreuliche und schöne Ergebnisse dabei. Es ging direkt am ersten Wettkampftag los mit der ersten Medaille, nämlich der Bronzemedaille für die 4x100 Freistil, 100 Meter Freistilstaffel bei den Frauen. Lise Seidel, Juliana Bockschka, Jette Lenz, Selina Müller und Linda Roth durften sich hier über das erste Edelmetall für den DSV freuen. Und ich denke mal, vor allen Dingen bei Selina wird die Freude etwas größer gewesen sein für die Leipzigerin und ihren Coach Bastian Schulter. Denn Bastian sagte ja noch zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, hey, das Training läuft wirklich gut und wir warten darauf, dass hier mal ein echter Knaller kommt. Und diese 4x100 Meter Freistilstaffel war der ersehnte Knaller. Denn alle 4 Mädels, also Lise Seidel, Jette Lenz, Juliana Bockschka und Selina Müller, schwammen im Vorlauf im Bereich ihrer Bestzeiten oder sogar schon deutlich darunter. Die langsamste in diesem Quartett war Jette Lenz, die dann im Finale durch Linda Roth ersetzt wurde. Und alle konnten hier im Finale ihre starken Vorlaufzeiten bestätigen oder sogar nochmal verbessern, sodass es am Ende für die Bronzemedaille reichte. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für den Frauensprint im Deutschen Schwimmverband, dass es hier wirklich vorwärts geht. Lise Seidel schwamm das erste Mal unter 55 Sekunden und das gleich 2x54,7 zeigte die Anzeigetafel für sie. Juliana Bockschka schwamm eine flache 55,55,0. Das waren wirklich Leistungen, die auch schon in DSV-Kreisen in der offenen Klasse für große Augen sorgen. Die Männer waren nicht minder langsam, sondern verpassten hier ihre Bronzemedaille nur um knappe 2 Zehntel, wurden am Ende, glaube ich, 6. Vor allen Dingen mit einem Michael Rahe, der mit neuer Bestzeit als Startschwimmer zu überzeugen wusste, aber auch ein Julian Koch und ein Sascha Macht waren hier sau stark an diesem ersten Wettkampftag unterwegs gewesen. Etwas schwieriger war der Auftakttag sicherlich für Noelle Bänkler, die über die 400 Meter lagen, sich als achtschnellste fürs Finale qualifizierte, am Ende in diesem Finale auch als sechste anschlug und in einem ähnlichen Bereich unterwegs war wie im vergangenen Jahr in Belgrad bei den Junioren-Europameisterschaften. Da schwamm sie eine ähnliche Zeit mit der gleichen Platzierung, wurde auch dort sechste. Und vielleicht war es so ein bisschen dieser Druck des ersten Wettkampftages. Sie hatte auch direkt den allerersten Finalstart. Und da sind die 400 Lagen dann im Zweifel etwas undankbar, wenn man dort etwas zu nervös reingeht oder einfach generell zu angespannt ist, wenn es vielleicht nicht richtig läuft, dann ist der Druck auf so einem ersten Start, das hört man ja auch immer wieder, der ist dann etwas größer als auf einem Mittelstart an einem Mittwoch zum Beispiel oder an einem Donnerstag. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Und da hat es nicht so richtig geklickt, es ging nicht so richtig vorwärts. Sechster Platz bei einer JTM, das zweite Jahr in Folge, super fein, ist eine tolle Leistung, ist toll, so möchte ich auch gar nicht kleinreden. Aber vielleicht hatte man sich da an der einen oder anderen Stelle etwas mehr erhofft, als das, was am Ende tatsächlich auf dem Tableau stand. Es ging am zweiten Tag dann weiter mit der zweiten Medaille oder mit der zweiten und dritten Medaille, also kann gerne so weitergehen. Erster Tag eine Medaille, am zweiten Tag gewinnt das DSV-Team zwei Medaillen. Wenn wir das so aufsummieren, dann werden das sehr, sehr erfolgreiche Titelkämpfe für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Und nachdem Zubey Beltaev am Dienstag über die 50 Meter Brust im Vorlauf einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt hatte, mit 28,61 seine alte Bestzeit pulverisierte, also war wirklich richtig, richtig schnell unterwegs, hat das tatsächlich geschafft, übers Halbfinale am ersten Tag und das Finale am zweiten Wettkampftag diese Zeiten wieder und wieder zu bestätigen. Kam da nicht mehr ganz ran, aber in 28,88 war es, glaube ich, am Ende oder 28,78 reichte es für ihn für die Silbermedaille und den Vizetitel bei diesen Wettbewerben. Und gleichfalls gab es dann noch eine Silbermedaille für die 4x100 Meter Freistil-Staffel in Mixed-Besetzung, also zwei Männer und zwei Frauen. Und da habe ich ehrlich gesagt im Vorlauf noch so gedacht, das ist jetzt eigentlich die Staffel, die mich am allerwenigsten kickt. So, weil da nimmst du, klar, du inkludierst mehr Nationen, weil jede Nation eigentlich bloß zwei schnelle Schwimmer oder Schwimmerinnen braucht, um sich hier zu melden und vielleicht Chancen auszurechnen. Aber auf der anderen Seite ist das immer auch, oder ist das auch ein Wettbewerb, bei dem die Nationen, die schon die 4x100 Kraul gewinnen oder dort weit vorne sind, auch dann in der Mixed-Staffel weit vorne sind. Das gestaltet sich in der Lagenstaffel immer ein bisschen anders, habe ich so den Eindruck, bei der Mixed-Lagenstaffel, weil die auch vor allen Dingen viel mehr noch davon lebt, dass dort wirklich Frauen gegen Männer schwimmen und die Reihenfolge wirklich von Nation zu Nation etwas variiert. Hier bei der 4x100 Freistil Mixed hat es sich inzwischen eingebürgert, die beiden Männer schwimmen vorne weg. Und dann kommen die beiden Frauen, damit nicht die Männer später, weil die Frauen nun mal langsamer sind, als Dritter oder Vierter in den Wellen der anderen Konkurrenten versuchen müssen, den Rückstand aufzuholen. Und der DSV hat das hier eigentlich ganz clever gemacht und hat sich in amerikanische Dimensionen vorgewagt, hat vom Vorlauf zum Finale die Staffel einmal komplett ausgetauscht. Die vier Vorlaufschwimmer durften dann von der Zuschauertribüne zugucken, wie ihre vier Trainingskameradinnen oder Wettkampfkameraden hier die Silbermedaille rausgeschwommen haben. Und es war ein unfassbar spannendes Finale. Michael Raje unterbot als Startschwimmer nochmal seine erst am Vortag aufgestellte Bestzeit, übergab an Julian Koch, der auch mit 49,77, glaube ich, hier durchging, der dann seinerseits an Lise Seidel übergeben konnte, glaube ich, schon an Position 2 liegend oder sogar an Position 1 liegend. Es war ein enges Duell mit den Italienerinnen auf der Mittelbahn, was man am Beckenrand mitkriegt, aber die Schwimmer und Schwimmerinnen im Wasser, glaube ich, gar nicht so sehr. Und auch Lise war in der Lage, ihre neue Bestzeit, die 54,7 vom Vortag nochmal zu bestätigen. Und dann kam ein sehr, sehr riskanter Wechsel auf Juliana Bokschka, die mit 300stel plus 0,03 Hundertstel hier absprang vom Block. Und das war auch dringend nötig, um die Italienerinnen weiter unter Druck zu setzen. Und das hat dazu geführt, dass Juliana so viel Druck aufgebaut hat, dass die Italiener, die am Ende siegreich sein sollten, einen neuen Championship-Record aufstellen mussten, um die auf der Randbahn startenden deutschen Athletinnen und Athleten in Schach zu halten. Und so war es am Ende eine Silbermedaille, die von Lise, von Juliana, schon die zweite Medaille am zweiten Wettkampftag mit einem breiten Grinsen entgegengenommen wurde, dem Julian Koch und Michael Raja auf den Siegerfotos in nichts nachstanden. Also das war wirklich ein sehr, sehr erfreulicher und erfolgreicher Abschluss des zweiten Wettkampftages. Ansonsten waren die Finals am zweiten Tag, glaube ich, mit ein bisschen mehr Schatten versehen, denn es gab zusätzlich noch drei vierte Plätze. In Zubeibeltaf's Silberschatten schwamm Emilian Hollanke zum vierten Platz über die 50 Meter Brust. Für mich auch gemeinsam mit Zubey in einer herausragenden Technik, wie beide den Oberkörper aus dem Wasser hochheben und die Arme flach, widerstandsarm an der Oberfläche nach vorne bringen mit horizontalen Unterarmen. Das ist stilistisch auf wirklich sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ist auch etwas, was mir bei den Mädels aufgefallen ist, bei allen beiden, sowohl bei Hanna Schneider als auch bei Lena Ludwig, die alle beide auch hoch rauskommen. Macht ja auch irgendwie Sinn, denn sowohl Emil als auch Lena als auch Hanna schwimmen alle bei Uta Brandl in der Heidelberger Truppe. Dass die also ähnliche technische Merkmale mitkriegen, leuchtet irgendwie ein. Und dann gab es über die 50 Meter Rücken noch zwei vierte Plätze, einen für Anna-Maria Börstler, die ihren deutschen Jahrgangsrekord nur um knapp eine Hundertstel verpasste, wiederholt damit auch ihre Platzierung aus dem Jahr 2022 bei diesen Junioren-Europameisterschaften. Dort wurde sie schon mal Vierte und Vincent Pasek wurde ebenfalls Vierter in 25,30 Sekunden. Und bei Vincent auch sehr, sehr hektische Anreise oder ein Wettkampf, den er hier aus dem vollen Training mitnimmt, da sieht man schon, der Fokus geht vielleicht eher woanders hin. Er war in den vergangenen Wochen noch in Erzurum unterwegs mit dem Elite-Team des Berliner Schwimmverbandes oder des Berliner Olympiastützpunktes, war dort mit Ole Braunschweig und Co. im Wasser unterwegs und ist dann von dort direkt nach Litauen geflogen, um jetzt hier das DSV-Team bei diesen Titelkämpfen zu verstärken. Und da haben wir schon einen grundsätzlich sehr erfreulichen Tenor. Auch von lohnt sich auch nochmal ein Blick häufig in die zweite Reihe zu den Sportlerinnen und Sportlern, die es vielleicht nicht in die Halbfinals schaffen, weil sie als Dritte in der Nationenwertung außen vor bleiben und draußen bleiben. Das haben wir vielleicht nächste Woche nochmal etwas mehr aufbereitet. Die sich dort wirklich in sehr, sehr guter Form präsentieren. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch einige Aktive und Athletinnen und Athleten, bei denen es nicht so richtig läuft. Ich habe schon gesagt, über die 50 Meter Rücken könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, eine Anna-Maria Börstler, die durch ihre Tauchphase und dann auch, wie ich finde, über die 50 Rücken, sofern man das beurteilen kann, schwimmerisch sehr, sehr stark unterwegs war, mit viel Druck unter Wasser agiert hat, dort auf den letzten 15 Metern tatsächlich schneller war als der Rest des Feldes, also dort ganz, ganz klar Stärken hatte. Das ist etwas, was nicht immer so gewesen ist. Blieb nur eine Hundertstel über ihrer Bestzeit oder über dem deutschen Jahrgangsrekord. Vincent Pasek war da auch in dem Range 25,19, die Zeit, die er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften geschwommen war, jetzt 25,30. Gucken wir mal, wie für ihn die weiteren Titelkämpfe verlaufen, denn so direkt aus der Höhe hier rüber kann zum Beispiel eine Begründung sein, warum es vielleicht bei den kommenden Starts nicht mehr so gut oder nicht dafür reicht, Bestzeiten aufzustellen oder Jahrgangsrekorde aufzustellen oder an seine Vorleistungen aus den Qualifikationszeiträumen ranzuschwimmen. Und so kann man die Liste durchaus fortsetzen und das soll jetzt beileibe kein Blaming sein, sondern eine Erklärung liefern, warum es nicht bei allen so super ist. Also bei Noelle hatte ich zum Beispiel schon angesprochen, was ein Grund dafür sein kann, warum es nicht schneller geworden ist im Vergleich zum Vorjahr. Die Saison lief hervorragend, hat eine sehr, 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 sehr gute schwimmerische Saison hingelegt, klappt jetzt beim Höhepunkt gerade nicht so ganz, kann viele Gründe haben. Ja, nach den deutschen Meisterschaften in die Höhe geflogen, dann deutsche Jahrgangsmeisterschaften geschwommen, dann nochmal in ein Vorbereitungscamp Richtung JDM, jetzt bei den Junioren-Europameisterschaften. Das ist mental und körperlich eine wahnsinnig fordernde Periode, die nicht nur 3 Wochen geht, sondern über Monate hinweg anhält. Wir reden hier über einen Zeitraum, der im April begonnen hat mit den ersten Quali-Wettkämpfen und jetzt im Juli aufhört. Das ist wahnsinnig belastend und vielleicht auch etwas, mit dem die Sportlerinnen und Sportler zum Teil erst nochmal klarkommen müssen. Und nur weil es letztes Jahr gut lief, heißt das noch lange nicht, dass das dieses Jahr wieder gut klappt. Der Körper verändert sich, der wandelt sich, der bekommt mehr Muskeln, man wird älter, die biologische Reifung geht voran. Und da muss man sich jedes Mal neu justieren und nicht ein Erfolgsrezept, was letztes Jahr geklappt hat, muss dieses Jahr nicht zwangsweise wieder funktionieren in einem Alter, wo so viel Wandel einfach drinsteckt. Ich habe mal Leo Leverkus beigenommen, der letztes Jahr noch beim AJOF gestartet ist, jetzt hier bei den Jungs zum jüngsten Jahrgang gehört. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn wir sagen, okay, bei einem Leo Leverkus, bei einer Linda Roth, bei einer Laura Sophie Kohlmann, oh, läuft ja vielleicht nicht so richtig, dann guckt nochmal hin. Das sind die jüngsten Jahrgänge, die hier überhaupt starten dürfen, die überhaupt vielleicht das erste Jahr dabei sind. Ja, die letztes Jahr European Youth Olympic Festival geschwommen sind, dort zu den Älteren gehörten, zu den Leistungsträgern. Da hat man eine ganz, ganz andere Rolle. Und jetzt ist ein Leo aus Karlsruhe, der bei den Berlin Swim Open im April am Start war, dort flott im Wasser unterwegs war, ist dann in Potsdam geblieben, hat dort einen kleinen Trainingsblock gemacht, ist dann von dort, von Potsdam direkt zu den deutschen Meisterschaften gereist, ist von den deutschen Meisterschaften wieder zurück nach Karlsruhe, um dann bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Ende Mai wieder vertreten zu sein, auch mit richtig vielen Starts, hat dann ein Vorbereitungslager für die Junioren-Europameisterschaften mitgemacht, wo er jetzt Anfang Juli, also wieder einen knappen Monat später, schon wieder im Flieger sitzt, wieder irgendwo hinreist. Tasche packen muss, Einkleidung, bla bla bla, all das, all die Sachen, die da sind. Und dann zehrt das einfach so ein Körper auch aus, gerade mit den Strecken, die Leo hat, 400, 800, 1500 Freistil, 200 Delfin. Das waren mit den 200 Delfin, 1500 Meter Freistil auch Starts, die er jetzt an den ersten beiden Tagen hatte, die echt tough sind. Die sind wirklich schwer. Und da mal auf die Nase zu fallen, gehört einfach zum Sportler werden, zum Erwachsenwerden mit dazu. Ich denke mal, das gleiche Lied kann Laura Sophie Kohlmann singen, die über die 400 Meter Lage nicht an ihre Bestleistungen aus den Quali-Zeiträumen herangekommen ist. Es ist eine andere Atmosphäre. Ja, du bist auf einmal mit den Big Guns unterwegs, mit den großen Namen. Es sind dort Sportlerinnen dabei, die bei den offenen Europameisterschaften Medaillen gewonnen haben in dieses Jahr noch vor einigen Wochen. Das kann einschüchternd wirken. Selbst wenn du vielleicht Wettkampftyp bist, ist das jetzt das erste Mal, dass du mal wieder zu den Kleinen gehörst und vielleicht auch beeindruckt bist von dem, was du dort siehst und im Einschwimmbecken schon merkst, boah, da kann ich nicht mithalten, so das wird nichts. Ja, wenn du dort ein paar Mal überholt wirst, kann das schon mal schwierig werden. Kommen wir zu Linda, die hier auch ein toughes Programm hat und auch eine deutsche Jahrgangsmeisterschaft der Superlative hinter sich hat mit Fabelzeiten, mit wahnsinnig guten Zeiten. Leistungs- und belastungsmäßig dort wirklich am Limit operiert hat und jetzt hier über die 200 Meter Freistil in den Vorläufen eine Bestzeit geschwommen ist am ersten Wettkampftag, 1:59,61, so schnell wie noch nie zuvor, wieder in einem Stil, den sie bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften schon geübt hat. Lange, kräftige Züge, betonte Tauchphasen, da merkt man schon, das ist, glaube ich, grundsätzlich auch nochmal ein bisschen als Lernwettkampf hier mit angelegt. Es soll jetzt auf dem höchsten Level das angewendet werden, was vorher geübt worden ist. Und das sah man im Halbfinale ganz, ganz deutlich, denn da war noch richtig Energie im Akku. Letzte Bahn 200 Freistil 29,9 als Vorlauf zweitschnellste, glaube ich, als Halbfinale zweitschnellste in das Finale reingeschwommen. Und dann gucken wir ins Finale mal auf die letzte Bahn, 31,2 Sekunden, also 1,3 Sekunden langsamer als noch im Halbfinale. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht in der Lage ist, im Finale diese Halbfinalzeit nochmal zu reproduzieren, ist sie 1,3 Sekunden schneller, schwimmt zum einen deutlich unter der 2-Minuten-Marke und gewinnt die Bronzemedaille in diesem Finale. Und da merkt man schon, danach auch das 100-Delfin-Halbfinale war weit weg von dem, was sie leisten kann, das ist okay, das ist völlig fein, das ist in Ordnung. Ja, hier Schwäche zu zeigen oder nicht so richtig fit zu sein, das ist völlig okay. Sie ist 16 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Auch wenn wir so viele immer mal wieder berechtigte große Augen kriegen und vielleicht Hoffnungen dran hängen und ein Label dran kleben, gehört es zur Entwicklung dazu, Erfahrungen zu sammeln, jetzt hier auf dieser Ebene. Und ich kannst du von ausgehen, dass zusammen mit ihrem Trainer, mit Farshid Shami, der ja auch Zubey Biltaev betreut, da die richtigen Schlüsse gezogen werden. Auch eine Marion Plöger schwimmt dort in der gleichen Trainingsgruppe mit rum. Also das ist dort die zentrale TG, hat auch drei Sportlerinnen und Sportler hier mit nach Vilnius geschickt. Dann kann man das weiter durchgehen. Es ist eine Jara Fey-Riefstahl, eine Alina Bajewicz, die beide im Laufe der Saison krank waren. Alina mit Schulterproblemen bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften auch einige Starts gar nicht wahrgenommen hat, die sie ursprünglich mal starten wollte, hat jetzt massiv reduziertes Programm gefahren, ist jetzt so ein kleines Plateaujahr hat. Das passiert. Das kann nächstes Jahr schon wieder anders aussehen. Jara Riefstahl, haben wir auch schon drüber gesprochen, Wochen vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften krank. Die DJM liefen dafür sehr, sehr gut. Die waren richtig stark. Und da war vielleicht genau der Sweet Spot, wo die Erholung so stark war, das Wassergefühl genau on point da war, dass sie dort richtig fit war und jetzt mit ein paar Wochen später auf einmal das körperlich nicht mehr ganz auf dem Level da ist. Das kann alles so sein und wird von den Trainerinnen und Trainern mit Sicherheit auch entsprechend bewertet und ausgewertet und untersucht werden. Und so ist es völlig klar, dass in einem Team, das aus 41 Aktiven besteht, nicht alle auf dem allerhöchsten Level performen können. Das funktioniert nicht. So funktioniert Sport einfach nicht. Da ist ein Scheitern oder ein Misserfolg oder eine nicht ganz erbrachte Leistung ist dort einfach mit einkalkuliert. Das steckt da mit drin. Umso erfreulicher ist es, wenn wir so viele Sportlerinnen und Sportler haben, die vielleicht ihre Leistungen nochmal wiederholen können. So war ein Hugo Engelin heute im 200 Meter Brustvorlauf fast dran an seiner 2:15, die er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ins Wasser gezaubert hat, wo alle mit offenen Mündern dastanden, was das eigentlich für eine fabulöse Zeit ist und eine Zeit, die er jetzt nochmal im Halbfinale über die 200 Meter Brust zum Beispiel angreifen darf. Und so erwarten uns noch Freitag, Samstag, Sonntag, drei, denke ich, intensive und freudvolle Wettkampftage mit vielen, vielen Finalstarts, wo sich die deutschen Athletinnen und Athleten präsentieren dürfen und die mit Sicherheit Freude machen, so wie wir das mit Hannes am Anfang der Episode angesprochen haben, auf die Jahre, die da noch kommen. Und es ist nämlich da auch so, dass wir nicht oder dass nicht drei oder vier Sportlerinnen und Sportler pro Strecke nominiert werden, einfach weil wir es uns leisten können, sondern weil auch die Leistungsstärke da ist. Also es ist, war keine Seltenheit, dass der dritte deutsche Athlet oder die dritte deutsche Athletin nicht ins Halbfinale vorgedrungen ist, obwohl sie zeitmäßig dazu in der Lage gewesen wären. Und das ist etwas, das ist glaube ich schon neu, wenn man in die Historie der Junioren-Europameisterschaften reinguckt, haben wir dort eine neue Qualität erreicht. Und das können wir uns jetzt mal entspannt im Fernsehsessel zurücklehnen oder in der Arena vor Ort und die Wettbewerbe genießen, die Wettkämpfe genießen, die da noch kommen werden. Und es bringt uns zum Wettkampfausblick, nämlich die JDM wird dieses Wochenende weiter fortgeführt. In Oelde gibt es den Flutlichtpokal und vom 10. bis zum 12.7., also nächste Woche Mittwoch bis Freitag, völlig wilder Zeitraum, keine Ahnung, finden die Central European Countries Junior Multinations, inzwischen geht das auch ganz flüssig über die Lippen, in Belgrad statt, wo die Jahrgänge 2009, 2010 vertreten sind und internationale Erfahrung sammeln. Und so möchte ich die Folge nicht beenden, ohne mich wie traditionell schon am Monatsanfang ganz, ganz herzlich für all die Supporter und Supporterinnen zu bedanken, die dieses Projekt hier wertschätzen. Sei es durch eine kleine Spende in die virtuelle Badekappe unter swimcast@paypal.me oder, und das finde ich viel erstaunlicher und das ehrt mich wirklich sehr, durch Sternebewertungen bei Spotify, bei Apple Podcasts, durch Likes auf Instagram. Und wenn ich schon bei den Sternebewertungen bin, dann ist mir wirklich völlig schleierhaft, wie ihr es geschafft habt, den Swimcast mit im Durchschnitt 5,1 Sternen zu bewerten. Also wenn ich abstimmen will, dann ist das Maximum, was ich vergeben kann, 5 Sterne. Irgendwie habe ich es geschafft, 5,1 oder hat der Swimcast es geschafft, 5,1 Sterne im Durchschnitt zu sammeln. Das bedeutet mir so unfassbar viel. Das ist wirklich, das lässt mein Herz ein bisschen höher hüpfen und ich möchte dafür ganz, ganz fett Danke sagen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Holt euch keine Krämpfe beim Schwimmen oder wo auch immer ihr seid, so wie ich in den letzten 2 Wochen. Genießt die Sonne da draußen, wenn sie denn mal rauskommt. Und wie immer gilt, seid nett zueinander. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Das war's für heute. Ciao.